Dann kämen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 15. Das ist eine Drucksache von dem Amt für Soziales und Senioren, die hier auch schon ausgiebig im Sozialausschuss vorberaten wurde. Gewaltschutz in der Wohnungsnotfallhilfe. Auch hier schaue ich in die Runde. Herr Gurdial ist ja da. Und Frau Braun ist auch da vom AS. Dann sehe ich hier zwei Fragen, einmal hier und dann Frau Federer.
Ja, vielen Dank von unserer Seite für die Vorlage. Ist soweit interessant zu lesen, jetzt speziell aus Perspektive des Kinder- und Jugendhilfeausschusses, ist es uns aber aufgefallen, dass da auf das Thema Kinder und Jugendliche relativ wenig explizit eingegangen wird, sodass jetzt einfach die Frage wäre, also ist das was, was explizit irgendwie behandelt wird oder wird das in einem anderen Bereich dann abgedeckt oder so? Danke.
Ja, wir haben es leider im Sozialausschuss aufgrund der großen Tagesordnung dort nicht wirklich ausführlich beraten. Deswegen fände ich es gut, dass wir wenigstens hier diesen Teil Gewaltschutz bei Familien noch mal intensiver berichtet bekommen und auch hören, wie das in den Unterkünften, was dafür an Gewaltschutzmaßnahmen vorgesehen ist. Das fände ich nochmal wichtig hier im Ausschuss, dass Sie da berichten können.
Vielen Dank, Frau Federer. Können Sie da direkt drauf eingehen, Herr Gurdial, auf die Fragen nach den Jugendlichen und den Familien?
Ich würde mal geteilt antworten. Also ich würde den Eingang machen, Frau Braun, die ja sozusagen die Unterkünfte für Familien unmittelbar betreut, kann Ihnen auch einen unmittelbaren O-Ton geben aus der direkten Arbeit mit Familien. Vielleicht so viel nochmal. Wir haben eine Notunterkunft in der Haslacher Straße. Es dürfte bekannt sein für alle Notfälle. Und dann haben wir 10 Wohnheime, die insgesamt über den Stadtkreis Freiburg verteilt sind. Davon sind 2 Wohnheime in der Bötzinger Straße, 50 für insgesamt 160 Personen. Und genau die werden von Frau Braun und ihrem Team, mit dem Herrn Schöpperler-Faller, der heute nicht da ist, aber Frau Braun, die unmittelbar vor Ort ist und kann dann berichten. Und wir sind froh über die Kooperation, die wir im AKI schließen konnten, über die klaren Wege und Vereinbarungen. Das war auch immer was im Sozialausschuss gefordert wurde, dass wir da eine konkrete Vereinbarung über Abläufe haben, wenn Kindeswohlgefährdung droht, dass dann klar ist, wie die Verfahrensschritte sind. Und die Frau Braun wird darüber weiter berichten.
Gut, also ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich kann einfach mal kurz die Situation schildern. Wir haben im Moment 43 Familien im Wohnheim untergebracht in der Bötzinger Straße. Das sind dann insgesamt 170 Personen und davon sind 90 Kinder. Also 90 Kinder zwischen 0 und 17 Jahren, die bei uns im Wohnheim leben, alle im Familienverbund und genau, also die in der Regel auch in den Kindergarten, in die Schule gehen, die ganz klein sind bei den Eltern in der Regel. Und die sind alle dort ordnungsrechtlich untergebracht, weil sie unfreiwillig obdachlos geworden sind, entweder durch Räumungen, Zwangsräumungen von Wohnungen oder weil sie irgendwo gewohnt haben mit Bekannten und dort nicht bleiben konnten. Es gab Konflikte oder weil sie einfach durch Zuzug aus dem europäischen Ausland auch hier aufgeschlagen sind, aus irgendwelchen Gründen. Ja, also wie Herr Gurdial schon gesagt hat, es gibt eine Vereinbarung mit dem AKI, Verfahrensstandard, wie vorzugehen ist, wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Die haben Sie auch vorliegen mit dem...
Anlage 3
ist das, ja? 3. Genau. Also wo auch ganz klar für uns vorgegeben ist, wie wir vorzugehen haben, wenn wir einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung haben. Wir sind dreimal die Woche zu Sprechstunden vor Ort. Wir kennen alle Familien, weil die Familien, bevor sie aufgenommen werden, auch bei mir vorsprechen und ich sozusagen auch die Entscheidung treffe, ob wir die Familie unterbringen und wo wir die Familie unterbringen. Wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, wenn es zu gewalttätigen Übergriffen kommt, in der Regel kommt es nicht zu solchen Übergriffen, aber wenn es Konflikte gibt, haben wir Also wir sind in sehr engem Austausch mit dem Sicherheitsdienst, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche vor Ort ist, mit den Hausmeistern und wir vom Sozialdienst. Also wir tauschen uns regelmäßig aus, wenn es irgendwelche Vorfälle gegeben hat, wird es im Grunde einen Tag später dann auch thematisiert mit den Betroffenen. Wenn sich das wiederholt, drohen wir auch Hausverbote an, wenn jetzt bei Erwachsenen, also Kinder dürfen wir natürlich nicht, dürfen nicht rausgeschmissen werden. Aber sagen wir mal, es würde jetzt ein Familienvater immer wieder auch auffällig werden, dann wird ihm auch unter Umständen mal die Unterkunft zumindest zeitweise entzogen, einfach um da ein bisschen wieder Ruhe reinzukriegen. Bei der Kindeswohlgefährdung, wie gesagt, da gibt es den Ablaufplan. Wir sind in einigen Familien ist das Jugendamt drin. Es ist auch letztes Jahr durch den Lockdown mit den Schulen einiges, ich sag mal so, an die Oberfläche gekommen, was nicht so ganz vorher noch sichtbar war, sodass es auch hier zu Unterstützung durchs Jugendamt gekommen ist. Also war auch erforderlich in Form von sozialpädagogischen Familienhilfen oder auch sonstigen Unterstützungen, die das Jugendamt eben anbietet. Und wir hatten jetzt letztes Jahr zum Beispiel 2020, Anfang des Jahres, das war noch vor dem Lockdown, hatten wir einen in Obhutnahme und dieses Jahr hatten wir zwei in Obhutnahme. Also allerdings also zwei Kinder aus einer Familie, die dieses Jahr fremd untergebracht wurden. Das geschieht immer in relativ enger Absprache mit uns vom Sozialdienst und den Kolleginnen und Kollegen vom AKI.
So. Vielen Dank, Frau Braun. Herr Stried, sind Sie? Da hinten. Ja, genau. Ich wollte erst mal fragen, ob diese Fragen beantwortet waren. Danke. Und dann, Frau Fleig, Sie haben sich da hinten in die... Genau, sieht sie kaum, aber bitte.
Ja, Entschuldigung, es war der letzte noch freie Platz. Ich habe eine ganz kurze Nachfrage zu Ihrem Bericht. Und zwar steht ja in der Vorlage, dass es 160 Plätze sind. Jetzt haben Sie von 170 gesprochen. Heißt es, wir sind dort überbelegt und welche Auswirkungen hat das konkret für die Wohnsituation?
Ja, also wir haben 160 Plätze zur Belegung. Wir sind tatsächlich im Moment mit 10 Plätzen, also mit 10 Personen überbelegt, haben aber trotzdem noch Zimmer frei. Einige wenige, das hängt damit zusammen, dass wir zwischenzeitlich einen ganzen Flur im Neubau, also im Wohnheim, was neu gebaut wurde 2019, freigehalten haben für Familien, die in Quarantäne müssen. Also wir hatten insgesamt 3 Familien, die in Quarantäne mussten aufgrund einer Corona-Infektion. Und die können, wenn sie normal im Wohnheim leben, nicht isoliert leben, weil sie halt die Küchen gemeinschaftlich nutzen, weil sie halt sehr eng beieinander wohnen mit anderen Familien. Und da waren sozusagen 10 Zimmer komplett gesperrt für die Belegung. Und dadurch habe ich natürlich die anderen im Wohnheim die mussten dann etwas enger zusammenrücken, sage ich mal. Oder ich habe halt auch Familien nur in einem Zimmer untergebracht, die ich sonst vielleicht in 2 Zimmern untergebracht hätte, einfach weil ich diese Räume freihalten musste. Das haben wir jetzt diese Woche aufgehoben, weil ich auch wieder eine größere 6-köpfige Familie aufnehmen musste aufgrund einer Räumung und dann hätte ich gar nicht mehr anders unterbringen können. Dadurch haben wir im Moment, also wir haben einfach, es ist immer so, es pendelt immer hin und her, je nachdem wie viele Familien dann auch zwischenzeitlich übers Jahr ausziehen können, aber wir sind meistens ziemlich, ziemlich gut belegt. Ja.
Wenn ich da noch ergänzen darf, wir profitieren immer noch sehr stark von der Regelung mit der FSB, mit der Freiburger Stadtbau, wo wir ganz viele Familien mit Wohnraum versorgen können. Wir haben immer auch gesagt im Sozialausschuss, das Wohnheim ist ein Übergangsstadium. Gerade für Familien ist es nicht die Heimat, die sie brauchen. Sie brauchen Stabilität, sie brauchen einen Rückzugsraum und den finden sie nur in der eigenen Wohnung. Ich denke, darüber dürfte Einigkeit herrschen. Und über die Freiburger Stadtbau haben wir es geschafft, seit 2017, um mal eine Zahl in den Raum zu werfen. Fast 500 Personen, das sind fast 50 Wohnungen mindestens, die wir im Jahr bekommen von der Freiburger Stadtbau und davon 2 Drittel für Familien. Und so schaffen wir es immer wieder, freie Zimmer auch für neue Familien zu schaffen, die vorübergehend in unseren Wohnheimen dann Obdach finden. Aber das Ziel ist immer Ausleitung in eine Wohnung, in eine Stabilität, damit das ein vorübergehender Zustand nur ist.
Vielen Dank. Bitte.
Ja, genau. Von mir noch eine Frage, und zwar zu zwei Gruppen. Einerseits Jugendliche und auch junge Erwachsene, die, soweit ich das sehen konnte, im Konzept nicht aufgeführt werden. Wie ist da die Situation? Und auch wird immer sehr schön in der Binarität von Männern und Frauen geredet. Wie ist es denn mit queeren Menschen? Gibt es da bestimmte Schutzräume und wie wird damit umgegangen?
Ich würde jetzt mal den Bereich mit abdecken. Das wäre jetzt eher eine Frage für den Sozialausschuss gewesen, für den Herr Heidemann, der sich jetzt um Einzelpersonen kümmert. Sie sprechen aber zu Recht natürlich die Einzelgruppen zu Recht an. Gerade die Frauen ist eine besonders wichtige Gruppe. Bei Frauen haben wir momentan auch das Thema, wie können wir deren Situation verbessern. Wir sind dran. Wir brauchen aus meiner Sicht eine neue zusätzliche Unterkunft für Frauen. Da sind wir werden es auch im Jahresbericht der Wohnungsnotfallhilfe, auf den ich nochmal verweisen darf, Anfang Oktober im Sozialausschuss, wo wir auch die Frauenthematik nochmal aufgreifen werden, beleuchten. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung für uns. Wir können das mit dem Schlossbergring momentan ganz gut handeln. Wir haben auch in der Oase einen Frauenbereich, wo wir Frauen separat ein Angebot machen können, weil das können wir eben nicht mischen mit Männern, weil es unterschiedliche Bedürfnisse gibt und das einfach nicht funktioniert aus der Erfahrung. Junge Menschen auf der anderen Seite, da hat der Rat, und dafür sind wir sehr dankbar, ja einen Zuschuss gewährt für ein Projekt. Wir hatten es dort mit dem Arbeitstitel Zwischenwohnen genannt, jetzt heißt es JUWO, Junges Wohnen. Wir werden dort in der Wiesenthalstraße ein zusätzliches Angebot schaffen für junge Menschen, die dort in der Wiesenthalstraße einen separaten Bereich bekommen. Die Jugendberatung Freiburg zusammen im Diakonischen Werk werden gemeinsam dieses junge Wohnen-Projekt umsetzen, um da mehr Perspektiven zu bilden, die wir ja über die Straßenschule schon abdecken, zum Beispiel. Also auch das wird im Jahresbericht der Wohnungsnotfallhilfe nochmal ein Thema sein. Ansonsten gilt, was Gewaltschutz anbetrifft, sobald die Menschen erwachsen sind, fallen sie unter das gleiche Gewaltschutzkonzept, was wir auch dargestellt haben. Vielleicht so weit, und ansonsten würde ich gerne verweisen auf den Jahresbericht der Wohnungsnotfallhilfe. Dort wird ausreichend Zeit sein, auch vielleicht nochmal Themen aufzugreifen, die vielleicht im Sozialausschuss, so wie es angedeutet wurde, zu kurz kamen.
Okay, Frau Schiewer, das ist für Sie ausreichend an dieser Stelle mit dem Verweis auf die Möglichkeit.
Ich würde gerne darauf hinweisen, dass Frauen nicht automatisch queere Menschen sind und ich ausdrücklich auf non-binäre Menschen und transsexuelle Personen hinweisen wollte, aber ich gebe mich gerne mit der Antwort zufrieden, ja.
Da habe ich nichts zu ergänzen. Ich habe die Personengruppe jetzt ausgelassen, da haben Sie recht. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass Frauen queere Menschen sind oder umgekehrt. Das ist eine spezielle Personengruppe. In der Tat haben wir es mit so herausfordernden Verhalten zu tun in der Wohnungsnotfallhilfe, dass das momentan noch kein großes Thema ist. Sie haben aber recht, es ist, müssen wir genauso uns anschauen. Ich denke aber, dass wir sehr kultursensibel, aber auch auf die einzelnen Belange der Menschen sehr individuell eingehen, wie es auch queere Menschen oder LSBTTIQ-Menschen benötigen, dass wir auf deren Belange individuell eingehen. Und ich denke, dass die Sozialkräfte im Ass, gerade in dem Bereich, da sehr individuell und bedarfsbezogen auf die Menschen eingehen mit ihren besonderen Bedürfnissen. Das schließt nicht aus, dass wir gerade auf die Bedürfnisse, die Sie angesprochen haben, auch eingehen, wenn wir mit ihnen konfrontiert werden oder wenn wir sie in Erfahrung bringen oder wenn sich die Menschen dann auch uns gegenüber öffnen diesbezüglich.
Vielen Dank, Herr Gurdial. Das war nochmal eine wichtige Ergänzung an dieser Stelle. Ich sehe eine weitere Frage, Frau Dr. Ziesemer.
Ich würde gerne einmal Danke für Ihre Arbeit sagen, weil wir einfach aus meiner Arbeit aus der Klinik raus wirklich erleben, dass Eltern, die wohnungslos sind, wirklich unter nochmal einer besonderen Belastung stehen und wir wirklich dankbar sind und es sehr gut finden, wie sie auch vor Ort nach den Familien gucken und auch die Kindeswohlgefährdung wirklich gut im Blick haben und vielleicht auch mal für die große Runde Eltern, die bei uns sind und sagen, dass sie in der Bötzinger Straße eine Unterkunft gefunden haben, sind dankbar, dass sie bei ihnen sein dürfen und sich fühlen sich da auch wirklich wohl und sind da froh drum, trotz der schwierigen Umstände, die sie haben. Ich dachte, das muss auch einmal gesagt sein.
Das hören wir auch sehr gerne, vor allen Dingen, ich glaube, die, die davon betroffen sind und die Arbeit machen. Vielen Dank.
Das Lob geben wir gerne an die Kolleginnen und Kollegen weiter. Es motiviert und danke für die Sichtweise. Freut uns, wenn das so gesehen wird.
Dann hätten wir hier ein schönes Schlusswort zu diesem Thema und wir gehen weiter.